unser Anfang, geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zur Andacht am ersten Sonntag nach Ostern, der den schönen Namen Quasimodo Geniti trägt. Nein, er ist nicht benannt nach der berühmten Figur des Glöckners von Notre Dame, den Victor Hugo geschrieben hat, sondern eher umgekehrt. Quasimodo wird auf der Treppe der Kathedrale von Notre Dame de Paris am Sonntag Quasimodo Geniti gefunden und bekommt von Archidiakon Claude Frollo den abgekürzten Namen Quasimodo. Und Quasimodo Geniti geht zurück auf den Beginn der Antiphon zum Psalm für den Sonntag, die im ersten Petrusbrief im zweiten Kapitel aufgeschrieben ist. Quasimodo Geniti Infantes, rationabile sine dolo lac concupiscite. Zu Deutsch, wie die neugeborenen Kinder, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch. Dieser Sonntag heißt insbesondere bei unseren katholischen Geschwistern ja auch der Weiße Sonntag und das liegt daran, dass er in der altkirchlichen Tauftradition eine gewichtige Rolle gespielt hat. Damals wurden alle am Ostersonntag in der Osternacht getauft und trugen dann die weißen Kleider der Unschuld, die sie eine Woche später, nämlich am Weißen Sonntag, wieder abgelegt hatten, um normale Kleidung zu tragen. Um Kleiderfragen oder Romannamen geht es heute in unserer Andacht nicht. Es geht um eine Begegnung zwischen Menschen und dem auferstandenen Jesus, so wie sie bei Johannes im 21. Kapitel in den ersten 14 Versen aufgeschrieben ist.
Jesus offenbarte sich abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten's nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war.
Thank you.
Sonntag, liebe Schwestern und Brüder, ist für viele von uns Krimitag. Und bei einem ordentlichen Krimi gibt es mehrere Muster, wie man so einen Krimi aufbauen kann. Der klassische ist der, man sieht, ohne den Täter oder die Täter zu erkennen, dass ein Verbrechen begangen wird. Und in der nächsten Einstellung findet man dann schon das Ermittlerteam, das sich um den Toten kümmert und sich auf den Weg macht, den Täter zu finden. Es gibt auch ein anderes Muster, einen solchen Krimi zu gestalten. Und das geht so, man sieht als Zuschauer von Anfang an, was passiert, erkennt den Täter und begleitet dann die Kriminalisten auf dem Weg dahin, dass auch sie im Lauf des Films endlich den Kenntnisstand bekommen, den wir als Zuschauer schon längst haben. Keine Angst, ich will jetzt hier keine Werbung für Tatort und Konsorten machen, aber unser Text, den wir gerade gehört haben, ist fast wie so ein Krimi aufgebaut, der nach der zweiten Art der Gestaltung geht. Wir wissen alle Bescheid, nur die Kommissare nicht. Und die Kommissare, das sind in diesem Fall ein paar Jünger. Das ist Simon Petrus, das ist Thomas, der Zwilling genannt wird. Das kommt vom aramäischen Ta'am, was gepaart oder Zwilling heißt. Der ungläubige Thomas an anderer Stelle. Das ist Nathanael aus Kana, der Stadt, in der Jesus sein erstes Wunder tat, nämlich die Hochzeit von Kana, das Weinwunder. Das sind die Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes. Das sind jetzt sozusagen die Kriminalhauptkommissare und Kriminaloberkommissare. Und zwei andere seiner Jünger, deren Namen gar nicht genannt werden, die vielleicht die Kriminalassistenten sind. Und wir sehen vor unserem geistigen Auge, wie der Film, wie dieser Krimi abläuft. Petrus sagt zu seinen Begleitern, ich gehe jetzt mal fischen. Sie sagen, wir kommen mit dir, gehen hinaus, steigen ins Boot, fischen die ganze Nacht über und nichts passiert. Sie fangen nichts. Die Kommissare tappen im Dunkeln. Keiner von ihnen kommt auf die Idee, dass das, was wir wissen, eine Rolle spielen könnte, nämlich Markus 1, die Berufungsgeschichte der ersten Jünger. Simon und Andreas sowie Jakobus und Johannes waren ja auch am See Genezareth, der auch See von Tiberias heißt, und wurden von Jesus angesprochen, eingeladen, für ihn Menschen zu fischen und mit ihm zu gehen. Genau die gleiche Situation. Sie gehen fischen, sie fangen nichts und es ruft einer. Als es schon Morgen war, heißt es nämlich, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Haben wir wieder unsere Kommissare, die etwas wahrnehmen, aber nichts wissen. Die ganze Nacht gefischt, am Morgen steht Jesus am Ufer und sie schwimmen noch in ihrem Fischerboot auf dem See von Tiberias, dem See Genezareth. Ein erster Hinweis. Ein Hinweis darauf, dass Jesus, der Auferstandene, auf festem Boden steht, Ziel seines Lebens erreicht hat und wir noch durch unser Leben schwimmen, ausgesetzt sind, all den Gefahren und Unbillen, die es für uns bereithält, so wie die Jünger in ihrer Nussschale auf dem See Genezareth auch erst wieder festen Boden unter den Füßen gewinnen mussten, an ein Ziel kommen. Sie wussten nicht, dass es Jesus war. Sie sahen ihn flüchtig, sie haben nicht genau hingeschaut. Und dann spricht sie dieser Mann am Ufer des Sees Genezareth an, ruft ihnen zu, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie antworten ihm, nein. Das ist übrigens das erste Mal, dass Jesus Jünger als eine Gruppe anspricht. Zu Zeiten seines irdischen Lebens wird in der Bibel immer nur berichtet, dass Jesus sprach und dann kommt die Botschaft, die er sagte. Oder? Dass er einzelne Jünger mit ihrem Namen anredete. Petrus, Petrus zum Beispiel. Aber hier das erste Mal nennt er seine Jünger Kinder. Er nennt sie nicht Brüder, er nennt sie nicht Hallo Jünger, sondern Kinder. Auch da wieder ein Hinweis, den unsere Kommissare noch gar nicht verstehen. In seinem irdischen Leben hat Jesus seinen Jüngern immer wieder deutlich gemacht, sie sind Kinder Gottes, so wie er der Sohn Gottes ist. Und der auferstandene Jesus hat sozusagen auch die Position gewechselt. Er ist nicht mehr nur der Menschensohn, wie er sich selber bezeichnet hat, sondern er ist Gott. Er sagt zu den Gotteskindern, Kinder, und sorgt sich um sie. Habt ihr nichts zu essen? Und sie antworten, nein, seine Fürsorge ist gefragt. Dann kommt der nächste Hinweis. Unsere Kommissare bekommen den Auftrag, werft die Netze aus, zur Rechten des Bootes, so werdet ihr etwas fangen. Spätestens jetzt kommt uns als Zuschauern dieses Krimis der Gedanke, ja, erinnern die sich denn nicht an die Geschichte vom Fischzug des Petrus in Lukas 5? Das gab's doch schon mal. Eine ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Dann kommt Jesus, der entgegen aller Berufserfahrung der Fischer sagt, fahrt nochmal raus, tut dies und jenes. Und schon ist der Fischzug erfolgreich. Auch hier wieder. Sie werfen die Netze nach rechts aus und konnten nicht mehr ziehen, was an Menge von Fischen in diesem Netz sich gefangen hatte. Die Kommissare ahnen vielleicht etwas, aber es sind noch keine eindeutigen Beweise und Schlüsse in ihren Köpfen erschienen. Höchstens der mit Anleitung, mit göttlicher Anleitung, klappt etwas im Leben. Einer jedoch ist etwas gewitzter als die anderen. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus. Der Jünger, den Jesus lieb hatte, das war Johannes, der auch dieses Evangelium geschrieben hat und in seiner natürlichen Bescheidenheit sich nie selbst beim Namen nennt. Er sagt zu Petrus, es ist der Herr. Einer der Kommissare hat den Lösungsweg gefunden. Es wird aber nicht im Team jetzt diskutiert, es könnte der Herr sein oder nicht. Als Simon Petrus das hörte, es ist der Herr, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See. Auch hier wieder ein Hinweis auf die Wahrheit. In Matthäus 14 gab's doch schon einmal eine Geschichte, in der Petrus ins Wasser ging, beziehungsweise wollte er übers Wasser gehen und einen Moment lang verlor er das Vertrauen und begann zu sinken. Interessant, damals schien er nicht schwimmen zu können. Jetzt kann er's, er wirft sich ins Wasser und er kann sogar schwimmen unter erschwerten Bedingungen. Unser einer, wenn schwimmen geht, zieht möglichst viele Kleidungsstücke aus. Petrus zieht sein schweres, wollenes Obergewand an und geht dann ins Wasser. Er schwimmt hin zu dem, der am Ufer steht, in der Ahnung oder dem Wissen. Es kann oder es ist der auferstandene Herr. Die anderen Kommissare, die anderen Jünger, sie kommen langsam hinterher, ohne Blaulicht und ohne quietschenden Reifen, denn ihr Dienstfahrzeug, in diesem Fall das Fischerboot, ist gebremst. 200 Ellen hatten sie zu fahren, die Bremse war das Netz voll mit Fischen. Sie kommen ans Ufer und sehen am Boden ein Kohlefeuer. Und auf diesem Kohlefeuer gart Fisch vor sich hin. Daneben liegt Brot. Wieder ein Hinweis. Wer es jetzt noch nicht verstanden hat von den Jüngern, müsste es jetzt eigentlich wissen. Brot und Fisch. Da muss es doch klingen. Da muss doch eine Erinnerung kommen an die Geschichte von der Speisung der 5000, die zum Beispiel bei Johannes im 6. Kapitel aufgeschrieben ist. Jesus redet sie an. Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Warum eigentlich? Warum sollen sie Fische bringen zu jemandem, der ja schon Fisch hat und der diesen Fisch, den er hat, schon längst auf seinem Grill brät? Es sind zwei Botschaften, die dahinter stecken, die unsere Kommissare hoffentlich auch erkennen. Dass der Fisch und das Brot schon bereit liegen, ist das Zeichen dafür, dass Jesus zu den Seinen sagt, ich sorge für euch. Dass er aber auch die Forderung stellt, bringt von eurem Fisch etwas her zu mir, das will sagen, bei aller Fürsorge, die ich für euch habe, seid auch ihr aufgerufen, etwas dazu beizutragen. So im Übrigen funktioniert auch Glaube, so im Übrigen funktioniert Kirche. Petrus kommt, zieht das Netz an Land, voll von großen Fischen, und dann kommt eine Zahl. Das ist für Kriminalisten natürlich immer etwas Handfestes. Zahlen sind belegbar. 153 große Fische. Warum zählt jemand so ganz auf die Schnelle, wenn er ein mit Fischen gefülltes Netz an Land zieht, die Fische ganz genau? Da kann man drüber spekulieren. Aber es gibt so ein paar Hinweise. Der alte Kirchenvater Hieronymus hat aufgrund der altgriechischen Zoologen gesagt, die 153, die stehen dafür, dass es eben 153 Fischarten auf dieser Welt gibt. Wir wissen heute, Hieronymus hatte da nicht recht, die altgriechischen Zoologen auch nicht. Es gibt weitaus mehr als 153 Fischarten. Das kann also nicht richtig gewesen sein. Aber wir wissen auch, dass gerade Johannes sich in orientalischer Zahlenmystik ausgekannt hat. Wie kommt er auf die 153 Fische? Nach der Zahlenmystik der Kabbala entspricht die 17 dem Zahlenwert des hebräischen Wortes Tov, gut. Also 17 heißt, etwas oder jemand ist gut. Und die sogenannte Dreieckszahl, die steht dann für die besondere Erfüllung, für die Vollendung dieser Zahl. Also die Dreieckszahl von 17 ist 153 und die absolute Steigerung von gut ist vollkommen, ist Erfüllung. Wenn Sie sich das mit der Dreieckszahl mal so vorstellen wollen, manch einer von uns spielt Billard und dann weiß er, dass auf dem Billardtisch 15 Kugeln sind. Und diese 15 Kugeln werden zu Beginn des Spiels in einem Dreieck aufgestellt. Und an der Breitseite sind 5 Kugeln. In der nächsten Reihe 4, dann 3, dann 2, dann 1 sind zusammen 15 Kugeln. Also die Dreieckszahl von 5 ist 15. Und dann braucht man sich nur vorstellen, 17 Kugeln in einer Reihe aufreihen und dann Reihe für Reihe werden es weniger und zum Schluss sind 153 Kugeln auf dem Billardtisch. Die Mission, der Auftrag Jesu, der Auftrag des Guten ist erfüllt. 153 ist vollendet. Es waren so viele Fische, schreibt Johannes, das Netz zerriss nicht. Mittlerweile haben unsere Kommissare alle erkannt, wem sie gegenüberstehen, wer sie aufgefordert hat, zu Tisch zu kommen und auch selbst Fisch dazu beizutragen. Dazu gehören auch wir. Wir sind die, die eingeladen sind und wir sind die, die auch etwas dazu beitragen dürfen, dass das Reich Gottes in dieser Welt Gestalt gewinnen kann. Und das Netz, das die Fische zusammenhält, ist auch das Netz, das die Menschen im Glauben zusammenhält, dass sie zusammen die Wohltaten Gottes empfangen können, aber gleichzeitig auch, dass ihre dazu beitragen, immer im Kontakt zueinander, auch wenn das mit dem Kontakt in diesen Zeiten ja gerade mal ein bisschen schwierig ist. Und dann spricht Jesus die Einladung aus. Kommt und haltet das Mahl. Er sagt nicht mit mir. Er sagt nur, haltet das Mahl. Wir wissen nicht, ob er mitgegessen hat. Möglich ist es. Aber die Jünger, unsere Krimi-Kommissare, die den Fall jetzt schier gelöst haben, oder muss man eher sagen, deren Fall von Jesus gelöst wurde, sie kommen, sie essen, sie fragen nicht, wer bist du? denn jetzt wussten sie es. Auch wir sind ohne Fragen zum Mahl geladen, das Gott uns anbietet. Jesus kommt, nimmt das Brot, gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Brot und Fisch, wie bei der Speisung der 5000. Jesus gibt es ihnen, wie Brot und Wein beim letzten Abendmahl. Der Fall ist gelöst. Unsere Kommissare, sie wissen, der auferstandene Jesus, er ist da. Der auferstandene Jesus wartet auf uns am Ufer hin zur Ewigkeit. Der auferstandene Jesus gibt uns auf dem Weg dorthin das Lebensnotwendige und wir sind, wie er es gesagt hat, Gottes Kinder. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.